Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mit Helge Peukert von der Uni Siegen. Hallo, Helge.
Ja, begrüße Dominik.
Ja, dann würde ich dir einfach kurz mal die Eigenvorstellung nochmal überlassen, so dass du mal ein bisschen die für dich wichtigen Sachen sagst, wo du sagst, wer bist du, was ist deine Profession, was macht dich zum Gesprächspartner interessant hier heute?
Ja, das wüsste ich auch gerne. Also ich kann mal was kurz zur Biografie sagen. Ich bin einer der ganz wenigen heterodoxen Ökonomen, die nicht weggebissen wurden. Ja, sagen wir mal 100 sind am Start im deutschen Wissenschaftssystem, in den Wirtschaftswissenschaften und 99,5 werden weggebissen. Ja. Warum ist das so? Weil wir da eine sehr monokulturelle, wobei das Wort Kultur vielleicht fehl am Platz ist, Landschaft haben. Und ich hatte Zufall und Glück und war in Erfurt und bin dann zu meinem großen Glück, haben die mich nicht gerade freundlich behandelt. Und dann war ich mal auf so einer interessanten Konferenz in Siegen und habe dort durch Zufall den Dekan kennengelernt beim Abendessen. Gutes Abendessen, gute Laune. Und da habe ich dem gesagt, ja, brauchen Sie denn nicht einen heterodoxen Ökonomen? Da sagt er, ja, genau, da wollen wir gerade einen neuen Masterstudiengang etablieren. Und zu dem kam es dann ja auch und der läuft jetzt 3-4 Jahre und dort soll eben nicht nur wachstumsfreundliches Homo economicus, gewinnmaximierendes verbraten werden, was ja leider doch sehr üblich ist, sondern eben auch andere Richtungen, unter anderem die ökologische Ökonomik, aber auch Feminismus, bisschen Marxismus und so weiter, dass die Studierenden einen Überblick haben. Und ich bin ja schon älteres Semester, stehe kurz vor der Pensionierung, Schreck lass nach oder das Reich der Freiheit beginnt, ich weiß es nicht genau. Und ja, und mich interessieren so Finanzmarktkrisen, die dann ja dankenswerterweise eingetreten sind. Und jetzt halt die Ökologiefrage, weil ich glaube, dass wir klimapolitisch wirklich am Rande sind, ja. Und wenn ich im Wald spazieren gehe oder auf der Windschutzscheibe, wenn ich mal Auto fahre, die Insekten vermisse, dann kann ich nur sagen, und auch die Zoonose, Corona, die Apokalypse rückt näher.
Nochmal einen Schritt zurück. Was also heterodox im Rahmen dessen heißt dann quasi nicht mono eine Linie fahren, sondern quasi verschiedenste Einflüsse kreuz und quer? Oder wie kann man das jetzt mal...
Ja, es gibt ja, also in der Ökonomie, nicht nur dort, gibt es ja verschiedene Denkschulen, ja. Also was weiß ich, einige kennen ja zum Beispiel, was weiß ich, neoliberalistische Richtung, Monetarismus, Keynesianismus, die einen mehr interventionistisch, die anderen weniger. Oder der Herr Lars Feld, der jetzt der geniale Oberberater unseres Bundesfinanzministers ist. Ja, also es gibt verschiedene Richtungen, auch Sozioökonomie, die das sogenannte Sozialkapital, den Zusammenhalt der Menschen untereinander betont, oder auch jetzt radical Positionen oder marxistische Positionen, die eben davon ausgehen, dass Lobbygruppen und die Industrie und so weiter, dass die einen starken Einfluss, einen viel zu starken Einfluss auf die politischen Entscheidungsprozesse haben. Und wir wollen den Studierenden diese verschiedenen Richtungen nahebringen, dass die sich selber ein Urteil bilden können und nicht nur so einen Einheitsbrei vorgesetzt kriegen, der ihnen dann das Ein und Alles ist.
Also da unsere Wirtschaft so oder so, egal welcher Weg es jetzt geht, so nicht weiter funktionieren wird, auf kurz oder lang, eigentlich ein sehr wichtiger Bereich und eine richtige Herangehensweise, weil halt auch Alternativen geschöpft werden können.
Ja, dem kann ich nicht widersprechen, genau.
Sehr schön. Kommen wir nochmal ganz zurück zum unsere Wirtschaft, wie sie heute ist. Ich finde, es sind immer so zwei, also als ich jung bin, jetzt 42, und als ich ein kleiner Knirps war, habe ich jetzt von Kapitalismus, das war da noch, also zumindest in meiner Nicht-Wirtschaftswelt, jetzt nicht so ein Begriff, da war es die Marktwirtschaft, was auch super schön sich anhört und jetzt von der Grundidee einen Markt, an dem man Handel treibt, wirtschaftet, finde ich weiterhin erstmal schön, so, finde ich eine gute Sache. Jetzt haben wir eine Marktwirtschaft, die auch den Kapitalismus, ne, da hat sich ja was in eine Richtung entwickelt und diese Begriffe, so für mein Empfinden, werden immer wieder mal so in der Öffentlichkeit gebraucht, mal das eine, mal das andere. Kannst du die einfach mal kurz und knapp klar definieren?
Ja, Marktwirtschaft im deutschen Raum ist die Marktwirtschaft ja durch die sogenannte soziale Marktwirtschaft mit Ludwig Erhard, diesem Herrn, der so Zigarre geraucht hat und durch Nichtstun in erster Linie auffiel, aber eben auch gedanklich durch Walter Eugen, den sogenannten Ordoliberalismus, die da im Nationalsozialismus schon eine tapfere Position eingenommen haben, charakterisiert. Und Marktwirtschaft bedeutet hier, dass es viele relativ kleine Unternehmen gibt, von denen keines den Markt beherrschen kann, die jetzt nicht durch Monopolrenten, also das heißt Patente, die sie selber nicht entwickelt haben, aber halt sich unter Nagel gerissen haben, dann zu Weltkonzernen werden, so à la Bill Gates oder wie auch immer, ja. Dass es also viele kleine Unternehmen gibt. Und dass diese Unternehmen am Markt bestehen, indem die Menschen Vergleiche zwischen ihren Produkten anstellen können und im Grunde die Leistung entscheidet, also die Konsumentensouveränität, ja, die Konsumenten entscheiden drüber. Und Kapitalismus ist dann irgendwie ein bisschen was anderes. Das kennzeichnet sich dann durch Konzentrationsprozesse, also Eigentum an den Produktionsmitteln, das hochkonzentriert ist. Dass bestimmte Personen einen großen Einfluss haben, dass sie vielleicht auch den politischen Prozess ganz wesentlich mitbestimmen. Als Deutsche haben wir da ja Erfahrungen, wie das gelaufen ist. Ich will nicht behaupten, dass wegen Krupp Hitler zur Macht gekommen ist, aber da gab es doch auch willfährige Diener in dem Bereich. Und wenn man sich fragt, was ist typisch Kapitalismus, dann würde ich sagen, dass Elon Musk Twitter kauft, dass französische Militärunternehmen die dortigen auch kritischen Tageszeitungen besitzen, dass der Medienbereich von wenigen medialen Gruppen beeinflusst wird und wenn wir den IT-Bereich nehmen, die hier wenige Großanbieter haben, die sich sogar über eigentliche Datenschutzverordnungen zum Beispiel in Europa und Deutschland schlicht und einfach hinwegsetzen und das auch tun können, ja.
Ist da die Globalisierung so ein Treiber von? Weil wenn ich mir jetzt also Twitter, Elon Musk zum Beispiel mal hergenommen, das würde ja in einem deutschen Markt so, ja, auch so ein bisschen funktionieren, ne? Aber jetzt so wirklich halt nicht, ne? Also das, dann hat man doch wieder einen Anbieter aus Frankreich oder sonst irgendwie so. Aber durch diese Globalisierung ist das schon also einer der Säulen, sage ich mal, dieser Monopolisierung auch.
Na absolut, das ist es und es langt ja schon in Europa. Also das heißt, man kann ja sagen, viele Probleme fallen weg, wenn zum Beispiel Banken über die Ländergrenzen hinweg agieren können, ohne dass sie jetzt bestimmte Regulierungsanforderungen nationaler Natur erfüllen müssen. Ja, das ist ja auch gar nicht schlecht, aber dadurch hat dann eben die Deutsche Bank freieres Feld. Und das Ganze spielt sich natürlich dann nochmal global ab, ja. Das heißt ja nicht, dass Mittelständler nicht auch von der Globalisierung, indem sie Spezialmaschinen sonst was herstellen, tun ja viele, Raum Stuttgart und so, dass die auch eine Chance haben. Aber so bereitet man eben den großen Monopolen irgendwie schon das Feld. Und hinzu kommt ja, und das wäre eine Kritik an meinen werten ökonomischen Kollegen und Kolleginnen oder umgekehrt, früher gab es ja eine Kartellgesetzgebung und eine Monopolkontrolle. Das heißt, wenn ein Unternehmen einen bestimmten Anteil am Markt hatte, am relevanten Markt, dann musste das verkleinert werden. Und heute hat man das aufgegeben mit allen möglichen Argumentationen, auch auf europäischer Ebene. Und dann können die Großen größer werden. Und gerade im IT-Bereich haben wir ja sogenannte Netzwerkeffekte. Das heißt, the winner takes it all, ja. Die Großen attrahieren dann, die Kleinen fallen raus. Zuerst erscheinen die sehr attraktiv, die Angebote, und irgendwann wird die Preisschraube eben angezogen. Oder die Leute werden jetzt im Überwachungskapitalismus werden sozusagen ausgeforscht bis unter die Unterhose, genau genommen, ja.
Naja, und dann natürlich noch diese Schein-Klein-Klein, also wo man sagt, okay, also wie viele scheinbar kleinere Unternehmen, wenn man mal hinten drauf schaut, die teilweise sogar auf den ersten Blick in Konkurrenz stehen, oder sich verschiedene Wassersorten, und dann schaut man hinten drauf, ist alles Nestle. So.
Ja, richtig, ja, das Nestle ist ein wunderschönes Beispiel für so ein internationales Unternehmen, ja, genau.
Was hat der Finanzmarkt da noch so, wenn wir den noch ein bisschen mit reinrechnen? Also ist der, wie gesagt, als absoluter Nicht-Experte würde ich jetzt mal raten, dass der Finanzmarkt schon ein bisschen früher global war als jetzt der Warenmarkt, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Also wie ist da so diese Verbindung?
Naja, die Sache war ja die, es gab die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren und dann haben die Amerikaner etwas gemacht, was sie heute garantiert nicht machen würden. Und zwar, die haben das sogenannte Glass-Steagall Act intronisiert. Mhm. Und das bedeutete zum Beispiel, dass Banken nur in bestimmten Regionen, Bundesstaaten oder so agieren durften und dass es eine strenge Trennung gab zwischen dem üblichen langweiligen Banking, ja, Retail Banking, wo wir ins Spiel kommen mit unseren langweiligen Girokonten und dann wird da was überwiesen und so, ja, es ist langweilig, aber es ist auch toll, wenn es nicht zusammenkracht, ja, also langweilig ist gut in dem Bereich, ja, boring is beautiful. Und auf der anderen Seite das Investmentbanking, ja. Und das war getrennt. Und deswegen war über 50 Jahre in den USA und sozusagen in den Metropolen, auch in Europa, war ein bisschen Funkstille, ja. Und die konnten auch noch vernünftige Gewinne machen, indem Leute für Girokonten Geld bezahlt haben. Jetzt nicht Verwahrgeld oder so, ja, sondern ist ja so, wenn einer für mich was aufbewahrt, dann gebe ich dem was dafür, ja. Ist ja ganz normal. Und dieses Glass-Steagall-Richtung wurde dann in den 70ern eben aufgelöst und 80ern. Das sind die real existierenden sozialistischen Länder zusammengebrochen und dann Kapitalismus, Hippie-Pora. Die Deutschen haben es ja schön mitgemacht, vor allem unter Rot-Grün damals, ja. Das konnte ja gar nicht dereguliert genug sein. Also die Eigenkapitalanforderungen gingen runter. Die Banken konnten über die Ländergrenzen hinweg agieren. Sie konnten die gewagtesten Konstrukte, Sekuritisierung und so weiter veranstalten. Und das ist so ein Merry-Go-Round, was dann eben weltweit vonstatten gegangen ist, hat es dann gegeben. Und jetzt die Frage, also insofern ist diese Deregulierung der Gütermärkte, ja, und der Realsphäre ist praktisch ungefähr zeitgleich mit der Deregulierung zu 70er, 80er, 90er Jahre, mit der Finanzsphäre gegangen. Und dann hat sich das halt gegenseitig schön aufgeschaukelt, ja.
Ja, und kurz.
Und wenn man sich fragt, ja, wie ist denn das jetzt mit Finanzkapital? Hat das jetzt das System angetriggert, hat das den Kapitalismus kapitalistischer gemacht, ja, oder die Marktwirtschaft? Und da kann man sagen, naja, irgendwo schon. Also es gibt ja große Finanzkonglomerate, die Firmen unterstützt haben. Teilweise sind real ökonomische Firmen ja selber zu verkappten Finanzkonglomeraten geworden. Und man kann sagen, es gibt da zwei Funktionen. Die eine ist, dass die Banken über die Kreditvergabe, und die können ja Geld aus dem hohlen Bauch schöpfen, halt unheimlich viel Geld ohne große Kontrolle. Man denkt ja immer, ja, da ist die Zentralbank und die kontrolliert das. Das ist jetzt ein großen Teil Quatsch, ja. Wenn die Banken gleichgerichtet Kredite vergeben, dann hat die Zentralbank, kann nicht so furchtbar viel ausrichten, ja. Außer sie haut mit dem Hammer drauf und dann geht die Wirtschaft pleite, mehr oder minder. Das hat es in den 70er, 80er Jahren mal gegeben. Also das heißt, die schenken Kredite aus, ja, führen zu einer unheimlichen Geldvermehrung und treiben dadurch natürlich das Hamsterrad an. Und dann noch eine zweite Funktion, nämlich Staubsaugerfunktion, ja. Wir haben ja eine riesen Umverteilung in den letzten 30 Jahren, nicht nur in den USA, hat es ja kaum Reallohnverbesserung der Mehrzahl der Bevölkerung, der Lohnabhängigen gegeben. Und gleichzeitig Wirtschaftswachstum. Dann stellt man natürlich die Quizfrage, ja, wer hat denn dann eigentlich dieses zunehmende Bruttoinlandsprodukt oder Sozialprodukt, wer hat denn davon profitiert? Und das sind dann, und das ist jetzt keine blöde linke These, sondern schlichtweg Statistik, da haben eben die oberen 10 oder sogar nur 0,1% von profitiert, ja. Und jetzt haben die also immer mehr Geld in der Tasche. Und jetzt wollen die aber Gewinne sehen. Und dann saugt praktisch der Finanzmarkt diese Gewinnüberschüsse so ab. Und dann kann über 5 oder 10 Jahre können Scheingewinne erzeugt werden, ja. Also wenn die Kurse der Aktien und Anleihen und so immer steigen, wenn einer verkauft hat, dann Gewinn gemacht. Und der es gekauft hat, beim nächsten Verkauf macht er auch ein. Mal vereinfacht gesagt. Das heißt, es kann sozusagen ein Scheinparalleluniversum entstehen, wo Gewinne generiert werden, die überhaupt keine reale Basis haben. Und irgendwann kracht sowas zusammen. 2008 hatten wir das. Da kann man sagen, okay, dann gehen die halt leer aus, die Leute, die da Gewinn gemacht haben. Aber dann besteht ja der Supertrick darin zu sagen, ja, und die allgemeine Bevölkerung darf das dann über Steuererleichterungen und Rettungsschirme, Bankenrettungsschirme und Pipapo, die dürfen es bezahlen, ja. Und dann sind die Leute teilweise so blöd und wählen die Parteien, die ihnen das eingebrockt haben. Das kann ich leider auch nicht ändern.
Ja gut, das ist ein ganz anderes Thema nochmal. Aber also, da könnte man ja, glaube ich, jetzt irgendwie 800 Stunden mitfüllen. Ich will jetzt mal zurückkommen. Also jetzt haben wir, jetzt wissen wir mal ein bisschen was über Finanzmarkt, über Wirtschaft und so weiter, eine kleine Grundlage. Jetzt kommt ja noch ein ganz anderer Player dazu, nämlich der Klimawandel. Also zum Beispiel hat bei uns hier in Leipzig am 11. Mai jetzt vorgestern der Eisheiligen gestartet mit 28 Grad tagsüber und nachts ist es irgendwie, es war Hochsommer. Ich könnte jetzt noch eine ganze Liste aufzählen, lasse ich jetzt mal. Also wir wissen ja beide und ich denke mal die Hörerinnen und Hörer auch, wohin die Reise geht, nämlich tatsächlich apokalyptisch momentan zumindest, wenn wir so weitermachen. Und die Gesellschaft, man meint ja, hat es ja irgendwie begriffen und reagiert jetzt. Und auch die Politik, die Wirtschaft und jetzt macht es den Eindruck, dass das große Werkzeug, also auch Green New Deal und so weiter, das große Werkzeug quasi, ein nachhaltiger, grüner Kapitalismus ist. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, ist Kapitalismus strukturell überhaupt in der Lage dazu, nachhaltig, ökologisch nachhaltig auf einem endlichen Planeten zu sein?
Na, ich glaube es nicht. Also ich glaube, es ist ein grundsätzlicher Widerspruch, leider, ja, weil wir haben ja keine tolle Systemalternative. Man kann ja nicht sagen, machen wir es wie Kuba oder so, ja, oder wie Nordkorea oder ich weiß nicht, oder wie die Sowjetunion in den 40er Jahren oder so. Also wir haben da im Grunde keine tollen Vorbilder, dass wir sagen können, ja, machen wir mal so. Und die Ökonomen, selbst die Alternativen, können jetzt auch kein Alternativsystem aus dem Hut zaubern. Also das Grundproblem ist, dass unser Wirtschaftssystem, ganz wurscht, wie wir das bezeichnen, dass das eine systemimmanente Steigerungslogik hat, ja. Da führt nichts dran vorbei. Also in dem Moment, wo wir produktiver wirtschaften, kann ja im Folgejahr mit weniger Leuten das Gleiche hergestellt werden. Das heißt, selbst wenn wir eine stationäre Ökonomie hätten, dann hätten wir immer mehr Arbeitslose, ja, wenn das nicht weiter wachsen würde. Und das ist das Problem. Das heißt also, unser Wirtschaftssystem hat eine Wachstumslogik drin. Es ist Landnahme, es sollen immer mehr Bereiche auch der Natur in Dienst genommen werden, dem Warentausch, ja, unterworfen werden. Und das sagen ja viele Leute und Marxisten gibt es eh kaum noch. Also nicht nur die sagen das, das merken wir ja auch. Wenn ein Unternehmen, nehmen wir doch mal ein Chip-Unternehmen oder ein Auto-Unternehmen, was wollen die? Ja, die wollen wachsen. Ja, warum wollen sie denn wachsen? Damit sie mehr Gewinn machen. Wie können sie es machen? Weil sie Größenvorteile haben. Je mehr sie produzieren, umso weniger kostet das Einzelding. Ja, Stückkosten sinken und man wächst eben. Das ist sozusagen ein Systemimperativ. Und natürlich sollen Unternehmen, gerade große Aktiengesellschaften und so, die sollen möglichst den Gewinn für ihre Aktionäre steigern. Wie machen die das? Indem sie halt möglichst wenig Umweltschutz machen, indem sie die Kosten, die auftreten, möglichst externalisieren, nach draußen drücken, der Gesellschaft aufdrücken, ja. Und diese immer größere Landnahme, egal wo das ist, damit hängt ja auch Corona zusammen, dass wir der Tierwelt immer mehr auf die Pelle rücken, ja, und auf den Pelz rücken. Dass die sich kaum noch entfalten können, dass es überall Straßen gibt und Industriebetriebe und ich weiß nicht. Und da hilft jetzt auch diese These nicht, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir ja in die Digitalisierung rein, ja, in die Dematerialisierung und also trotzdem Wachstum. Aber das sehe ich halt nicht, ja. Die Geräte verbrauchen Strom, die Leute essen was, die haben trotzdem Auto, um durch die Gegend zu fahren, da fahren sie in Urlaub sonst wohin, ja. Das ist das Problem. Jetzt kann man sagen, in Europa sinkt ein bisschen der Energieverbrauch, fossil und so weiter. Im Moment ist ja umgekehrt, können wir gerne noch drüber reden. Ja? Auch ohne Ukraine-Krieg ist das so. Aber wir leben ja in einer Weltgesellschaft. Das heißt, wenn die jetzt mit den E-Autos rumfahren und da ist eine Batterie aus China drin, in 50% dieser blöden E-Mobile ist das ja so, ja, dann werfen wir denen vor, dass die 300 Kohlekraftwerke in den nächsten 10 Jahren bauen. Und wir fühlen uns hier auf dem hohen Ross und sagen, ja, wir sind grün. Aber dafür fallen die Emissionen da an. Und beim Flachbildschirm ist es ja auch nicht anders. Und weltweit steigen halt die Emissionen, ja. Digitalisierung hin oder her. Wir haben keine Energiewende, sondern wir haben eine Energieergänzung durch sogenannte regenerative Energien und nichts anderes. Und der fossile Verbrauch, der steigt an. Und wenn man sich die Fieberkurve anschaut, ja, die Emissionen, CO2 und andere Treibhausgase, die steigt kontinuierlich an. Und da haben diese ganzen schönen grünen Klimakonferenzen null und gar nichts geändert, ja. Jetzt können wir ja aus Spaß mal von 1 bis 26 zählen. So viele Klimakonferenzen gab es, ja. Und was ist letztendlich, hat das zu einer Abflachung geführt? Nein, hat es nicht, ja.
Ja, ist nicht unbedingt erfolgreich. Bleiben wir mal kurz beim E-Auto, weil das ist ja gerade so, gerade in Deutschland, wo ja, also nichts ist wichtiger als das Auto. Da sind ja selbst die Kinder meistens weniger wichtig, mal überspitzt gesagt. Ist ja das E-Auto, sag ich mal, das große Symbol für wir machen eine Wende und wir machen alles gut. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen?
Das E-Auto ist der größte Selbstbetrug weltweit, aber besonders in Deutschland. Das wird ja subventioniert mit vielen Milliarden, ja. Und auch von der EU. 15 Millionen Autos 2030, es können gar nicht genug sein, ja. Und alle überschlagen sich, dass hier die Autounternehmen gepampert werden. In den USA ist es so, da mussten sie Strafe zahlen, weil sie im Grunde Großkriminelle waren, die Bevölkerung und den Staat betrogen hat. Da musste zum Beispiel VW ein paar Milliarden zahlen, das mussten die in Ladestationen stecken. In Deutschland sagt der Staat, wir machen das schon, ja. Ist praktisch genau so, als wenn man sagt, ja, die Tankstellen sollen vom Staat betrieben werden, damit die armen Autokonzerne, die ja im Grunde selten so hohe Gewinne wie jetzt gemacht hatten, dass diese armen Kerlchen, diese Quasi-Betrüger, das nicht bezahlen müssen. Und was ist denn der Schwindel am E-Mobil? Das kann man ganz einfach sagen. Wir haben in Deutschland und in Europa eine begrenzte Menge an Grünstrom, ja, an regenerativ erzeugten Strom über Solarthermie-Geschichten, Geothermie und eben Photovoltaik, ja. Wobei da ja viele Sachen auch aus China kommen. Können wir gerne nochmal drüber reden, ja. Gibt es einen Unterschied zwischen Russland und China in gewissen Punkten, ja. Okay, die Chinesen haben Taiwan noch nicht überfallen, aber wenn es passiert, was denn dann mit unseren schönen Photovoltaikanlagen und Batterien? Aber es ist nur ein Nebenaspekt.
Ja, da also werden gut. Wir, glaube ich, nichts machen, oder? Also ich gehe mal von aus, wenn dann schauen wir wieder zu, so ein bisschen wie Irakkrieg. Also würde ich jetzt mal vermuten.
Ja. Naja gut, beim Irak hat man ja nicht zugeguckt, sondern
mitgemacht, ja.
Ist selber einmarschiert, ja, und da man den Menschen so helfen wollte, war auch egal, ob die UNO da gesagt hat, ja, macht mal schön oder macht nicht, gell? Also gut, das ist mal ein anderes Thema. Also mit der E-Mobilität. Wir haben einen begrenzten Anteil an Grünstrom und jetzt ist es so, und sehr begrenzten nach wie vor, ja. Und jetzt ist die Sache die, was passiert, wenn wir einen höheren Strombedarf haben, der noch dazukommt? Antwort ist sogenannter Differenzstrom. Der wird eben geliefert, wodurch? Durch zugeschaltete Kohlekraftwerke beispielsweise, ja. Oder jetzt durch Steinkohle, die da meinetwegen aus Kasachstan kommt. Oder andere wird aus Kolumbien rangeschippert, ja. Oder zum Beispiel werden jetzt in Brunsbüttel werden LNG-Terminals und so errichtet, damit die Amerikaner endlich mal wieder ihr wieder in Gang gekommenes Fracking-Zeug da loswerden.
Ja, Markus Söder hat ja jetzt auch schon Fracking in Deutschland ins Spiel gebracht. Also
genau so ist es, ja. Und das Problem jetzt bei den E-Autos ist, dass die E-Autos, wenn man es genau nimmt und man jetzt nicht so ein Ding deswegen aufs Dach gesetzt hat, ja, und so viele tun das ja nicht, dann ist da also die E-Autos sind zusätzlicher Ökostrombedarf und der wird eben fossil generiert. Und bis zu den Forschungsinstituten und der Politik und die Grünen sind da ja der Steigbügelhalter der Subventionitis für die Autokonzerne, ja, für die Grünen angestrichenen dann. Das ist ja eine Katastrophe. Und dann kann man sich noch fragen, was passiert denn mit den Gebrauchtwagen, die Leute haben? Ja, ganz einfach. Die werden dann nach Bulgarien oder zum Beispiel Nigeria transportiert. Als erstes wird der Katalysator ausgebaut, weil der separat noch besonders viel Geld einbringt. Ja. Und dann fahren die Autos, die tuckern dann noch 100 bis 150.000 Kilometer rum. Und wenn man jetzt sagt, dass ein 2 bis 3 Tonnen schweres Dinosauriermobil, ja, dass das mit null Emissionen angerechnet wird, da kann ich sagen, da ist null Verstand dahinter und ist die größte Selbstlüge, die es überhaupt gibt. Und ich finde es auch eine Sauerei, dass die EU, die ja diesem ökomodernistischen Fantasiegebilde hinterherjagt, dass es eine absolute Treibhausgasentkoppelung gibt, ja, die es ja nicht gibt, dass die das am E-Mobil exemplifizieren wollen. Das ist ja wirklich grotesk, ja. Und dass die zum Beispiel nicht sagen, in den Regularien festgelegt haben, ja. Und das ist eben die Kritik an Fit for 55 der EU-Kommission. Es wird jetzt schon wieder verwässert. Apropos verwässert. Das wurde am 14. Juli letzten Jahres wurde das Programm vorgeschlagen und keiner hat es gemerkt. Warum? Weil am gleichen Tag in Ahrweiler die Sache losging, ja. Und die EU sagt nicht, dass diese Autos weniger Gewicht haben sollen. Hätten sie ja sagen können, dass das nur dann gefördert wird und angerechnet wird mit null Emissionen, wenn die nicht 2 Tonnen wiegen. Ja, das ist doch grotesk. Jemand, der mit 100 Kilo sowieso schon zu viel wiegt, ja, der wird durch zwei Tonnen wird er dann durch die Gegend gefahren. Wenn ich noch 3 Kinder einrechne, wird es ja auch nicht viel weniger. Also das ist das Grundmanko. Wachstum über alles, weil wir in dieser Systemlogik drin sind und man lügt sich selber etwas vor, indem man das hier und da und dort irgendwie grün anstreicht. Aber das ist eine Fata Morgana. Je näher man dem sogenannten Ziel der Nullemission, die in unserem System meiner Meinung nach unmöglich ist, je näher man dem meint zu kommen, umso plötzlich die Fata Morgana weg und viel weiterhin bildet man sich gerade wieder neu ein.
Jetzt sprichst du von, ich sag's mal so, Planlosigkeit, Idiotentum würde ich es vielleicht sogar mal ein bisschen nennen, irgendwie, die dann solche Sachen beschließen. Ist das nicht vielleicht sogar ein bisschen zu freundlich und sag mal, verwässert mancherlei Absicht? Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich sehr viel, also man weiß es ja, dass sehr viele Player einfach ganz genau wissen, was sie tun. Also bestes Beispiel ist ja hier die Klimastudie von ExxonMobil in den 70ern. Die wussten es. Die haben eine Studie in Auftrag gegeben, was passiert durch fossile Verbrenner, haben das Ergebnis bekommen und haben genau gegensätzlich reagiert. Michael Mann spricht ja vom Infokrieg ums Klima, ne, wo es dann halt genau um diese Sachen geht, zum Beispiel, dass wir alle Einzelpersonen auf unseren Fußabdruck aufpassen sollen und nehmen wir mal lieber die Konzerne aus dem Blick. Ne? Das war so ein ganz, wo ich kenne mich zum Beispiel sehr viel mit Kommunikation auch mit manipulativer Kommunikation und sehe das ständig eigentlich. Also die holzschnittartigen Muster, die da verwendet werden. Würdest du sagen, dass wir auch ein Stück weit einen Wirtschaftskrieg ums Klima führen? Also irgendwie Leute, die jetzt vielleicht verstanden haben, sagen, okay, wir müssen anders wirtschaften. Also du zum Beispiel als Zielscheibe von Leuten, die, sag mal, Friedrich Merz-Typus. So.
Ja, witzig, Dominik. Also die Sache ist die, der Mann spricht ja von der Propagandaschlacht, gell?
Ja, genau.
So ähnlich, wie du das sagst. Und das trifft schon zu. Ich bin nicht ganz glücklich über das Buch, weil so Leute wie die von Aufstand, da sagt er, lass mal lieber, da gerät die ganze Debatte ein bisschen zu konfliktuös und so. Das sehe ich anders. Aber er hat da schon recht. Und ich muss sagen, in den 70er Jahren, ExxonMobil und so weiter, ja, und auch die Zigarettengeschichte, Marlboro und so weiter, das waren ja Leugner. Also das waren Krebsleugner und Wachstum ist irgendwo auch Krebs, weil es exponentielles Wachstum ist. Und Exxon sowieso, die haben gesagt, ja, es gibt doch gar keinen Klimawandel, gibt es doch gar nicht.
Ja, aber ja nur und nach außen. Also die haben das ja nur nach außen geleugnet. Also innen drin war es ja klar. Die haben die Studien gemacht.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das war Propaganda nach außen und die wussten es ist anders, ja. Und jetzt ist die Frage, hat sich das heute gewandelt? Und ich würde sagen, nicht wirklich. Und zwar, Der Klimawandel, den können wir heute jeden Tag in der Zeitung lesen, und die an sich harmlose Weltwetterorganisation sagt uns, naja, also vor 3 Jahren hätten wir es noch anders gesagt, mit 50 Wahrscheinlichkeit haben wir bei Gelegenheit 1,5 Grad weltweit und da sind die Ozeane ja noch eingerechnet. Gell? Wir haben ja laut IPCC-Bericht jetzt schon weltweit 1,5.
Auf Landmasse.
Ist klar, gell? Ja. Und dann kommen die wir haben die Dürren, ja, in Äthiopien oder so, aus Griechenland erzählen mir die Leute, die an sich Wärme mögen, die Griechen und Griechen, die erzählen mir, dass es echt im Sommer kaum aushalten, selbst in nicht ganz so großen Städten. Und also das kann man nicht mehr leugnen, das wäre auch einfach dumm. Und deswegen gibt es eine neue Strategie, ja, die Verharmloser und eben die Ökomodernisten. Also und das E-Mobil war ja ein Beispiel dafür. Und die Industrie, die sagt sich, wir können das nicht leugnen, da wollen wir wenigstens vom Staat kräftig Subventionen kriegen. Das tun sie ja auch, ja. Wenn man Wasserstoff nimmt, hier fließen mal 500 Millionen, da mal 1 Milliarde, da mal was, ja. Wenn man das aufsummiert, da kommt ein ganz nettes Sümmchen zusammen. Das heißt, heute ist im Grunde die Scheidelinie die, geben wir zu, dass wir eine Postwachstumsökonomie eigentlich bräuchten oder nicht? Und da nehme ich nur mal das Beispiel. Es gibt ja so einen Podcast da, so ein bisschen ähnlich wie deiner, so jung und naiv. Und da wird ja die gute Frau Schnabel von der EZB gefragt, glauben Sie denn, dass das Wachstum immer weitergehen kann? Und da guckt die wie so ein Honigkuchenpferd und sagt, ja, warum denn nicht? Und dann fragt er noch zweimal nach und die, ja, wo ist das Problem? Ja. Und da kann man sagen, dass eben die politischen Führungsspitzen, dass die im Grunde weiter hinterm Berg und dümmer sind als junge Leute, die 20 Jahre sind und denen die Tränen kommen, die bei Aufstand sind, wenn sie vortragen, warum sie da ihre Aktionen machen. Und das ist ja schlimm. Und die Politik macht das ja auch. Und die Parteien inklusive Grünen ja auch, außer ganz wenige, die das nicht tun, ja. Und die Forschungsinstitute, die sagen natürlich heute nicht, es gibt keinen Klimawandel, aber die sind ja alle von Drittmitteln abhängig. Und deswegen machen die dann Studien, ja, wie können wir denn dann ein bisschen klimagünstiger werden 2030 und so. Und wenn ich eine Zahl in den Raum werfen darf, der IPCC sagt, wir haben 230 Gigatonnen, das sind Milliarden Tonnen, ja, dass wir mit 83% Wahrscheinlichkeit bei 1,5 Grad landen, ja, wo wir jetzt bei Gelegenheit eh drüber sind. Wenn Deutschland 1% der Weltbevölkerung hat, sind das 2,3 Gigatonnen pro Jahr. Ist gleich fertig, die Zahlenkanonade. Verbrauchen wir im Moment oder emittieren 650 oder an die 700, etwas über 700, Entschuldigung, Millionen Tonnen. Und jetzt brauche ich kein Adam Riese sein, um festzustellen, dass wir im Grunde bei der Klimaneutralität nach dieser Rechnung, wenn wir das auf die Weltbevölkerung gleich verteilen, was ungerecht ist, weil wir ja viel mehr vorher schon verbraucht haben, dann müssen wir in 3 Jahren klimaneutral sein. Ja, in 3 Jahren und nicht 2045 und nicht 2050, wie die EU das sein will. Mit anderen Worten, wir kaufen hier Zeit, durch Greenwashing, Absichtsbekundung, all das, was heute gemacht wird, wenn man das vor 40, 50 Jahren initiiert hätte, als der Club of Rome seine ersten Berichte schrieb, das wäre richtig gewesen. Heute ist das genauso reaktionär wie das, was ExxonMobil in den 70er Jahren gesagt hat, wenn man das mit dem Zustand, mit dem Ist-Zustand vergleicht.
Also muss man noch dazu sagen, so eine Ursula von der Leyen, die wird 2045, 50 auch nicht mehr zur Rechenschaft gezogen, dann hat die es hinter sich, so mehr oder weniger. Das ist ja wahrscheinlich auch noch ein Faktor, der reingeht, dass man einfach hier einen großen Larry macht, aber die Verantwortung dann eh nicht mehr tragen wird.
Natürlich, wenn man sagt, in 20, 30 Jahren fallen die Entscheidungen, ja, was soll das, ja? Ich meine zum Beispiel die morgen ist eine große eine Demonstration und Tagung in Stuttgart, ja, die alten weißen Herren und Damen in dem Fall, die das vor x Jahrzehnten entschieden haben, diese Fehlplanung, die jetzt in die 10er Milliarden geht langsam, ja, und dann zu weniger Gleisen führen wird, die sind zum größten Teil unter der Erde, ja, haben sich aber vorher sonst wie an sonst was hochgezogen, als sie diese idiotischen Pläne gemacht haben.
Du hast jetzt schon ein paar Mal den Aufstand der letzten Generation erwähnt, weil es jetzt gerade vom Timing so gut passt. Also heute bei der Aufnahme haben wir heute den 13. Mai und am 11. Mai eben an dem mit 28 Grad heißen Start der Eisheiligen gab es eine Veranstaltung in Leipzig, die war im Audimax der Uni Leipzig, wurde dann besetzt vom Aufstand der letzten Generation. Also die machen, kleben sich auch irgendwo auf der Straße fest oder gerade jetzt aktuell auch gehen ein paar Videos rum, wo sie halt Ölpipelines irgendwie blockieren, also abschließen und so weiter und so fort. Immer schön mit einer Sonnenblume unterm Arm. Ja. Da würde ich jetzt mal aus...
Und Schutzweste.
Warnweste. Genau, Warnweste. kann man natürlich als total sinnlos, radikal, Gewalt diffamieren, würde ich es jetzt tatsächlich schon mal nennen. Du unterstützt diese Gruppe. Was ist so deine Motivation dafür? Und vielleicht auch noch ein bisschen mitgedacht. Du bist Wissenschaftler letztlich, ne? Wirtschaftswissenschaftler kann man sagen. Und bist jetzt kein junger, aufgepeitschter, irgendwie Linksradikaler oder Rechts oder was auch immer, ne? Sondern ein sehr seriöser Mann und unterstützt so eine Gruppe. Da ich selber weiß, dass auch in der Wissenschaftsszene, auch in der Szene, die aktiv, also auch über Wissenschaft hinaus, die aktiv am also für Klimaschutz arbeitet, solche Aktionen und solche Gruppierungen, auch Extinction Rebellion zum Beispiel, sehr kritisch gesehen werden von manchen Leuten. Also warum unterstützt du die und setzt es doch mal so ein bisschen ins Licht?
Ja, ja, klar. Ich bin ja eh bei den traditionellen Wirtschaftswissenschaftlern so ein bisschen unten durch, gell? Ist klar. Weil wir haben früher zum Beispiel gegen den Verein für Sozialpolitik, die Standesorganisation der Ökonomen, haben wir am gleichen Ort denen eine Bühne geboten, die konnten Vorträge halten, die da immer nicht eingeladen wurden. Ja, das ist in Deutschland sehr autoritär nach wie vor, ja. Und zum Beispiel Leute, die jetzt im Sachverständigenrat sitzen, weiblicher Natur, die kenne ich von da noch, wie die uns immer abgeblockt haben. Dann spielen sie so die großartigen Integriererinnen. Das finde ich immer ganz putzig. Aber davon abgesehen, warum mache ich das? Ich habe jahrzehntelang mich ja da doch irgendwie auch engagiert, Vorträge gehalten, schlaue Bücher geschrieben, Artikel natürlich auch und so weiter. Und es hat sich ja nicht viel geändert. Und ich würde sagen, und ein Wissenschaftler soll werturteilsfrei sein. Er soll über dem Pulverdampf der tagesaktuellen politischen Auseinandersetzung stehen und so weiter. Das tue ich ja auch, weil ich mich ja immer nur auf offizielle Daten beziehe, ja. Und es gibt wunderschöne Daten, zum Beispiel das vernichtende Urteil des Bundesrechnungshofs von vor 3 Wochen zur deutschen Klimapolitik. Ja, da brauche ich nur draus vorlesen. Da sagen die, du bist aber radikal. Sag ja, reingelegt, war ein Zitat. Das heißt, ich sehe da keinen Widerspruch. Ich habe das Jahrzehnte gemacht und ich sehe mich jetzt und viele der jungen Leute auch. Und es gibt ja auch Scientist Rebellion, die tauchen dann immer mit solchen Weißen. Ich habe mir Astro-Kittel zugelegt und in Bonn da Kleisterweißer gespielt. Ja, zu Hause darf ich nie beim Tapezieren helfen, da mache ich es da mal. Da waren wir also beim Bundesverkehrsministerium, haben da so ein bisschen da tapeziert, so Sachen, IPCC und so. Und warum tue ich das und warum tun die anderen das? Wir sind im Grunde absolut friedfertige, harmlose Figuren. Ja? Wir finden es scheiße, dass wir im Grunde Aktionen unternehmen, die Spielräume des doch irgendwo existierenden Rechtsstaates ausnutzen, weil andere das auch tun, deren Ausrichtung und Zielsetzung uns nicht genehm sind. Aber wir befinden uns im Grunde in einer moralischen Grenzsituation. Ja? Wir machen uns schuldig.
Inwiefern? Wenn wir nicht handeln. Also wenn oder vielleicht ein bisschen, also das finde ich nämlich so ein interessanter, aber auch schwieriger Punkt. Also wenn jetzt jemand, sag ich mal, tatsächlich also Aufklärungsarbeit durch Artikel machen will für Klima, aber sagt, sowas mache ich nicht. Also jetzt solche Aktionen, macht er sich dann auch schuldig? Oder ist es...
Ja, also ich vergleiche das ehrlich gesagt mit der Situation in den 30er Jahren. Ich habe mich gefragt, wie hätte ich eigentlich reagiert, als die Judenvernichtung Holocaust losging. Ja? Jetzt kann man sagen, es ist aber weit hergeholt, aber ging es ja auch um Vergasung. Will das jetzt nicht gleichsetzen. Und wie hätte man da reagiert? Jetzt kann man sagen, ja, heute ist ja Rechtsstaat, aber passiert ja irgendwie nichts. Und das war auch eine moralische Grenzsituation. Und jetzt geht es ja um zivilen Gehorsam. Da geht es ja nicht um Bewaffnung, nicht um, dass man Leute tötet, dass man sehr gefährliche Situationen hervorruft, sondern man sagt, Leute, auch diese ganze Diskurskultur, ja, die in den ganzen Talkshows und so weiter verbreitet wird, wo die Sachen ja, wo die Leute ja einen Überdruss kriegen, weil fast immer die ähnliche Leute immer wieder wälzen sie es hier und dahin. Und man sagt, das ist so wie, was weiß ich, der Bill Tell oder so. Man muss manchmal schlicht und einfach, oder der Robin Hood, okay, klar. Man muss manchmal an die Grenze des Zulässigen gehen, um zum Nachdenken zu bewegen. Das ist natürlich blöd, wenn morgens Autofahrer, die wenig dazu kommen, wenn man die blockiert und nicht die Automobilproduktion stoppt. Ja, das ist völlig klar. Und das hat ja zum guten Teil symbolischen Charakter. Und die sagen eben, und übrigens bei der Leipziger Aktion jetzt haben ich und mein lieber Zimmernachbar Nico Pech in Siegen, haben wir auch eine Solidaritätsadresse geschrieben, ja. Das war nicht, finde ich ja richtig und vom Ergebnis ja auch erstaunlich, gell? Das ist ja auch so schlecht nicht, ja. Okay, also das heißt, wir glauben und ich auch, dass man durch solche Aktionen viele vielleicht doch zum Umdenken bewegt und vor allem die jungen Leute von Aufstand, wenn man überlegt, was werfen die in die Waagschale? Sie werfen ihren Körper, ihre Jugend, ihre Karriere in gewissem Sinne, teilweise auch ihre Gesundheit und ihre Nerven in die Waagschale. Und das hat ja historische Vorbilder. Also zum Beispiel in Indien, amerikanische Bürgerrechtsbewegung oder sowas.
Gandhi,
das wird nie so groß, aber man bekommt Achtung, Aufmerksamkeit und vielleicht Follower, um das mal so blöd zu sagen, ja, weil die Leute sagen, Mensch, die sind bereit, ohne dass sie jetzt unmittelbar was davon haben im kapitalistischen Rahmen, sind die bereit, sich so einzusetzen, ja. Und wenn die das machen, dann muss ich doch auch was machen. Das ist sozusagen der moralische Imperativ. Und Informationen haben wir ja alle genug. Wir wissen ja alle, was Sache ist, ja. Und das Problem ist, wie kommt es vom Kopf ins Herz, ja? Also wie kann es da sozusagen runterrutschen, dass die emotionale Ebene und dann auch die Handlungsebene, dass es da überspringt, das ist der Gedanke.
Genau, hier ist ja gerade in den Naturwissenschaften immer wieder dieser große Schock zu lernen, dass es eben nicht die Logik, nicht die Daten sind, die einen Handlungsimpuls erzeugen, sondern die Emotionen. Du hattest das mit Leipzig erwähnt, das ist gerade auch okay. Ich war da sehr, sehr intensiv mit dran beteiligt und für mich hat das einen Eindruck gemacht, den ich total gut fand, nämlich, dass man weniger dieses Gegeneinander hat, so okay, entweder machst du so oder so die Maßnahmen, sondern ganz im Gegenteil, dass es hier durch sowohl radikalen Protest, also eine Besetzung von einem Hörsaal, also Audimax ist jetzt auch nicht irgendein kleiner Hörsaal, sondern ein großes Ding, zentral. Und aber auch durch Verhandlungen und aufeinander zugehen und Diskussionen mit dem Rektorat ein, wo ich sagen muss, phänomenal wäre übertrieben, aber durchaus beachtlich starkes Statement entstanden ist. Ist das dann nicht vielleicht doch eher eine Herangehensweise zu sagen, okay, jedem seine Maßnahmen, jedem seine Methoden, nicht jeder muss sich irgendwo anketten, nicht jeder muss verhandeln, aber wenn man das zusammenschließt, also mal um jetzt nochmal bei dem militärischen Bild des Wirtschaftskriegs, Infokriegs und so weiter zu bleiben, wie ja auch eine Artillerie und eine Infanterie und so weiter zusammenarbeitet, man allein mit Flugzeugen nichts erreichen kann, so.
Also ja, klar. Also das mit Leipzig ist wirklich in gewissem Sinne auch was Neues. Und da muss ich sagen, da hast du ja auch eine gewisse Rolle gespielt, ja, Dominik. Also insofern, wir brauchen Dominik-Moderatoren sozusagen auch im aktuellen Feld, weil meistens ist ja so, die Leute werden von der Strahl, die kaufen sich oder so, gell, pappen sich irgendwo fest, dann werden sie weggetragen, gleich sind sie wieder da, ja. Und irgendwann langt ihnen das und dann werden sie in Gewahrsam gesteckt. Und dadurch will man sozusagen moralische Punkte aussammeln und zeigen, wir meinen es ernst, wir geben nicht nach. Ja, wir sind in dem Sinne wirklich nachhaltig. Ja? Ihr redet davon, wir sind es durch unsere Aktion. Und was jetzt das breite Spektrum der Aktionen betrifft, ich gehöre zu denjenigen, die jetzt nicht sagen, diese oder jene Aktionsform ist richtig. Ich finde das richtig, was Aufstand bisher im Großen und Ganzen macht, ja, zu den Forderungen, ob die jetzt genau richtig sind, ob man da immer Autozufahrten oder so nehmen soll. Da kann man ja im Einzelfall drüber reden, diskutieren wir ja wohl selber auch. Oder diese Geschichte da, dass sie überhaupt eine tolle Idee gewesen ist, überhaupt drauf gekommen, mit dem Abdrehen von den Pipelines, ja. Das ist eine klasse Idee irgendwo. Also Hut ab, ja, sehr kreativ. Und das ist eine Sache. Aber zum Beispiel gibt es doch auch im Kommunalbereich viele grüne Politiker und Politikerinnen meinetwegen, die da im Lokalen was machen. Das wird jetzt nicht den großen Klimaumschwung bringen, aber doch immerhin was. Also Leute, die in gewissen Parteien sind, ja, warum denn nicht? Oder auch NGOs, die irgendwie braver sind. Oder auch Organisationen wie der NABU, hier da, wo ich wohne, da in der Provinz. Da machen die so alles Mögliche, ja, ist doch toll, pflanzen Bäume und so weiter, ja, Vogelschutz etc. Also es gibt auf allen Ebenen, sollte man agieren und es war ja sozusagen das falsche Privileg vor vielen Jahren, dass politische Kadergruppen, ja, alle 3 Tage sich gespalten haben, bis bei jeder Abspaltung nur noch eine Person übrig war, ja. Trotz Kisten und so weiter. Und aber auch andere können das. Also Hauptsache, der eigene Bauchnabel wird kultiviert. Und insofern finde ich, dass an sehr, sehr vielen Orten oder auch meinetwegen Leute, die jetzt da so Kleingärtner werden, gell? Früher belacht, heute der große Plu, oder auch Guerilla Gardening, ja, dass dann plötzlich an einer Kreuzung ein paar Blümchen hängen oder so, gell? Also alles Mögliche. Oder auch Leute, die auf Klimakonferenzen fahren und da ein bisschen dekouvrieren, was da so los ist. Oder Leute, die meinetwegen jetzt ökologische Landwirtschaft machen. Oder auch so Figuren, die sich aufs Reden kaprizieren, wie ich zum Beispiel an der Uni oder so. Oder so einen Studiengang, den wir da machen.
Fun Fact am Rande, vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht so ein Rauschen im Hintergrund immer wieder hören. Ich sitze hier in meinem Kleingarten, der ökologisch vor allem für Insekten zurechtgemacht ist, sagen wir es mal so. Ja, kommen wir mal so langsam ans Ende. Ich hätte noch 2 Fragen. Also die eine ist so eine ganz einfache Schätzfrage, um da einfach mal so deinen Blick drauf zu sehen. Das Jahr 2050, welche Temperatur global haben wir? Was würdest du so vermuten?
Ganz schwer zu sagen. Wenn es so weitergeht wie jetzt, irgendwo zwischen 3 und 5 Grad. Aber die Hoffnung stirbt ja irgendwie, stirbt irgendwie zuletzt. Und es gibt ja, jetzt diese blöden Sprüche zu den Kipppunkten, zu den sozialen, ja. Mhm. Und wenn es das in der Natur gibt, vielleicht auch, vielleicht gibt es, es gab ja mal einen arabischen Frühling, gell? Sowas, ja. Und ich stelle mir vor, wie der Honecker da noch mit seiner Altgarde da die Parade abgenommen hat, ja. Und kurze Zeit später musste er sich nach Chile absetzen. Das heißt, so ein System kann ganz schnell wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Und ich will jetzt nicht so apokalyptische, dystopische Hoffnungen da verbreiten. Aber wenn man sich anschaut, Corona, jetzt die Lieferkettengeschichte, ja, dann werden wir massive Migrationsströme kriegen, weil man in vielen Ländern Afrikas zum Beispiel gar nicht mehr leben kann. In Europa wird das ähnlich sein, in vielen südlichen Ländern. Also der Handlungsdruck, der wird da irgendwie zunehmen und vielleicht kriegt man es doch noch ein bisschen in den Griff, ja. Dagegen sprechen dann die Kipppunkte. Sagen ja viele, die sind schon erreicht, kann man im IPCC-Bericht schön nachlesen, mit bunten Schaubildern auch. Und das steht dagegen. Und dann natürlich die Koalition all derer, die vom System profitieren. Und das Dumme ist eben, dass die an den entscheidenden Stellen oben, dass die viel zu viel verdienen, als dass man erwarten kann, dass sie jetzt über ihren eigenen kapitalistischen Schatten springen und jetzt die Umkehr machen. Aber vielleicht haben die ja Kinder, die ihnen die Hölle heiß machen. Ja, das wäre dann auch nicht schlecht.
Gut, ja, wobei da natürlich bei dem Punkt, ich würde jetzt mal Bolsonaro als Beispiel rauspicken, der ja quasi eine der größten CO2-Senken gerade absägt. Das ist halt so ein Ding, also bis der weg ist, ist halt wahrscheinlich doch wieder ein, zwei Jährchen oder vielleicht, wenn er die nächste Wahl gewinnt, geht es halt doch noch lange. Ne? Und,
natürlich, das Frustrierende für mich zum Beispiel ist und viele andere auch, wir haben ja im Grunde so ein leichtes Fortschrittsdenken gehabt in den letzten Jahrzehnten. Ja? Und wenn man sich jetzt anguckt, was läuft in China, wer ist da dran? Ja, das ist ja im Grunde eine quasi faschistoide Bevölkerungskontrolle. Und die sogenannte aufkommende Mittelschicht, die lassen sich's gefallen, sofern sie da eine vernünftige Wohnung, vielleicht sogar von Mercedes, ein E-Auto und so sonst was haben. Ja, wenn man sich's anschaut, was ist auf den Philippinen los? Der verrückte Boris Johnson in Großbritannien und der Trump, der steht ja auch schon wieder im Hintergrund. Und wir könnten noch viele andere durchgehen. Das heißt, manchmal hat man den Eindruck, dass es nur ein Grundrecht gibt und das lautet, die Dummheit des Menschen ist unantastbar. Und das ist eben ein Riesenproblem. Ja? Aber ehrlich gesagt, mir fällt jetzt auch kein besseres politisches System ein. Und so die Aufstandleute sagen ja, und andere auch, wir brauchen 3-5% der Bevölkerung, die bei solchen Sachen mitmachen und wirklich eine geistige Avantgarde, klingt komisch, aber eine geistige Avantgarde sind und die können den Rest mitziehen. Ja, das sind sozusagen, um jetzt das mal komisch zu sagen, das sind die politischen Unternehmer, die den Schwarm der Unentschiedenen sozusagen mit sich ziehen. Denn alle wissen ja im Grunde, in welche Katastrophe wir jetzt reingeraten sind. Und die meisten, die brauchen nur mal einen richtigen Tritt und sagen dann, ja, okay, ist ja eigentlich richtig. Ja?
Also wäre jetzt quasi die Antwort auf die Frage, was dir Hoffnung macht, tatsächlich dieser gesellschaftliche Wandel und dass es eben nicht irgendwie 90%, 60%, 70% sein müssen, die man dann über Jahrhunderte zäh und mit Bildung, was ja schön wäre, aber halt so lange dauert, sondern es ist tatsächlich ein kleiner Teil, der zieht, wie es jetzt mal im negativen Beispiel zum Beispiel auch schon irgendwie im Dritten Reich war. Es war ja auch erstmal eine kleine Elite, die gezogen hat. Sehr negativ, aber vom Mechanismus halt das Ganze im Positiven. Also quasi Leute wie du und ich letztlich, die mit den Leuten sprechen und die mitnehmen.
Ja, genau. Wir beide und noch ein paar, die vielleicht zuhören und dann werden das noch ein paar mehr. so ungefähr. Ob das jetzt hinhaut, who knows, gell? Denn das Blöde ist ja, dass die großen Krisen oder der ökologische Niedergang, wenn man es richtig sieht und bemerkt, dann ist es meistens schon zu spät und irreversibel. Das ist das große Problem. Und wenn wir dann Selbstverstärkereffekte haben, ja, dann knallt es an allen Ecken und Kanten. Und dann mal gucken. Leider bin ich jetzt schon pensionsreif und so ein Rentner-Opa, so fast, ja. Und ich wäre gern 20, 30 Jahre jünger, um für diese Umgestaltung noch länger da aktiv sein zu können, ja. Aber das kannst du ja dann machen, Dominik.
Ja, es bleibt nichts anderes übrig. Ich würde auch lieber mal irgendwie im Biergarten sitzen und über Fußball reden und solche Geschichten und irgendwie mich über solche Sachen keine Gedanken machen oder auch forschen und so weiter, ne? Also sehr viele interessante Sachen. Also sich mit so einer Katastrophe und Apokalypse auseinanderzusetzen, ständig ist jetzt auch keine Freude, ne? Aber es bleibt halt nichts anderes übrig. Und dann macht man es halt so, dass es einen auch motiviert. Ja, Helge, man könnte jetzt natürlich noch sehr, sehr, sehr weit in sehr viele Richtungen gehen. Ich würde jetzt aber trotzdem mal so zum Ende sagen, falls du noch irgendwas hast, was dir wichtig ist, sei es irgendwie irgendjemanden grüßen oder noch irgendwas Inhaltliches, dann würde ich dir jetzt noch einen freien Slot zum Abschluss lassen.
Puh, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ich richte an uns alle den Aufruf, da nicht nachzulassen, nicht zu verzweifeln, auch mal in den Biergarten zu gehen oder so, ja. Und ansonsten tapfer für die Regenbogenallianz der Veränderung zu sein. Ja, das wäre so meine.
Dann würde ich die Grüße an Aufstand, an Scientist Rebellion, aber auch an die Bürgerlichen natürlich, die von Parents for Future, Scientists for Future sowieso bei dem Podcast hier und so weiter einfach noch so ein bisschen mit reinschmeißen. Und danke dir herzlich fürs Gespräch.
Ja, gerne, gerne. Tschüss.